Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Sparen im Nationalrat.
In der Bundesverwaltung, da hat es viel Speck, das kann ich Ihnen sagen.
Mehr ideologisch als schweizerisch pragmatisch. Sparen auf Griechisch.
Man sieht schwarz. Total schwarz. Also wenn man Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 auf dem Fernsehgerät anschaltet, dann ist es schwarz.
Ministerpräsident Samaras schaltet von einem Tag auf den anderen das staatliche Radio und Fernsehen ab. Gar nicht die feine Art, finden die Griechen. Und auf die feine Art spionieren in Genf.
There are unspoken customary rules about behavior.
Es gibt trotz allem gewisse Regeln. Und spionieren bei der NSA in Amerika das Gespräch mit dem Experten. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Es ist ein Bericht mit Brisanz zu einem delikaten Zeitpunkt. Eine Expertengruppe empfiehlt dem Bundesrat, gegenüber der EU den automatischen Informationsaustausch von Bankdaten einzuführen. Oliver Washington.
Welche Strategie schlägt der Bundesrat ein? Geht er in die Offensive und sagt, die Schweiz ist bereit für den automatischen Informationsaustausch, oder tritt er auf die Bremse und wartet, bis auch der letzte Finanzplatz auf diesen Zug aufgesprungen ist? Morgen Freitag diskutiert der Bundesrat den Bericht der hochkarätig zusammengesetzten Arbeitsgruppe, welche vom Berner Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti geleitet wurde. Wie verschiedene Quellen gegenüber Radio SRF bestätigen, schlägt die Arbeitsgruppe mit großer Mehrheit vor, dass die Schweiz unverzüglich mit der EU Verhandlungen über den automatischen Informationsaustausch aufnehmen soll. Daneben erwähnt die Arbeitsgruppe drei weitere Optionen, nämlich die Einführung des automatischen Informationsaustauschs erst, wenn dieser ein weltweiter Standard ist, die Einführung des Informationsaustauschs lediglich mit einzelnen EU-Ländern und den Status quo. Die Arbeitsgruppe Brunetti will von diesen Optionen aber nichts wissen. Was macht der Bundesrat morgen mit dieser Empfehlung? Gemäß Recherchen von Radio SRF beantragt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, dass der Bundesrat den Bericht zur Kenntnis nimmt und beschließt, dass der Bericht Grundlage für weitere Schritte sein soll. Die Finanzministerin will also keinen expliziten Entscheid und trotzdem will sie wohl signalisieren, in welche Richtung die weitere Arbeit geht.
Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages mit Eva Gammeter.
Der Nationalrat weist das Sparprogramm für die kommenden Jahre zurück an den Bundesrat. SVP, SP und Grüne waren für die Rückweisung aus unterschiedlichen Gründen. Die Rechte fordert härtere Sparmaßnahmen, die Linke möchte nicht nur bei den Ausgaben ansetzen, sondern auch bei den Einnahmen. Nun muss sich der Ständerat mit dem Geschäft befassen. Insgesamt will der Bundesrat ab 2014 jährlich 700 Millionen Franken sparen. National- und Ständerat sind sich nicht einig bei der zukünftigen Höhe der Invalidenrente. Der Nationalrat hält an seiner Haltung fest, er will, dass eine volle Rente erhält, wer mindestens zu 70% invalid ist. Das ist die heute geltende Regelung. Der Ständerat hingegen will die Schwelle für eine Vollrente bei 80% ansetzen und damit Geld sparen zur Sanierung der Invalidenversicherung. Die Vorlage geht nun in die Einigungskonferenz, wo Mitglieder beider Räte eine Lösung finden müssen. In Tschechien hat die Polizei bei einer Großaktion Büros in der Regierungszentrale und in Ministerien durchsucht. Ein früherer Minister sowie ein Abgeordneter und die Bürochefin von Ministerpräsident Nečas sind laut Medienberichten festgenommen worden. Es gehe um Korruptionsverdacht. Die beiden Politiker hatten letztes Jahr ihr Mandat niedergelegt und damit ihren Protest gegen ein Steuerpaket der Regierung aufgegeben. Kurz darauf wechselten sie auf lukrative Aufsichtsposten in Staatsbetrieben. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat die Demonstranten in Istanbul ultimativ aufgefordert, das Protestlager im Gezi Park zu verlassen. Seine Geduld sei am Ende, dies sei die letzte Warnung, sagte Erdogan an einer Konferenz der Regierungspartei AKP in Ankara. Seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs vor 2 Jahren dürften mindestens 93.000 Menschen getötet worden sein, das schreibt die UNO. Sie hat ihre bisherige Schätzung von 80.000 Todesopfern nach oben korrigiert, anhand von Zahlen aus dem Hochkommissariat für Menschenrechte. Allerdings berücksichtigen diese Zahlen nur jene Fälle, bei denen der Name des Opfers sowie der Ort und das Datum des Todes belegt sind. Das heißt, die Opferzahl könnte noch höher sein. Bei der Pflanzenvernichtung wird häufig das Pestizid Glyphosat verwendet, auch in der Schweiz. Nun wurden bei Stichproben in 18 europäischen Ländern Rückstände dieses Pflanzengifts im menschlichen Urin nachgewiesen. In der Schweiz waren 2 von 12 Stichproben betroffen. Am meisten Rückstände wurden in Malta gefunden. Dort waren 90% der Proben positiv. In Deutschland, Großbritannien und Polen waren es 70%. Nun soll abgeklärt werden, wie das Gift, das sich negativ auf das menschliche Hormonsystem auswirkt, in den menschlichen Körper gelangt. Das oberste Gericht der USA hat in einem Grundsatzentscheid Patente auf menschliches Erbgut verboten. Die menschliche DNA sei ein Produkt der Natur, das nicht patentiert werden könne, erklärte das Gericht. Künstlich hergestellte Erbsubstanz könne aber sehr wohl patentiert werden. Hintergrund ist eine Klage gegen das Pharmaunternehmen Myriad Genetics, das sich Patente auf 2 krebsauslösende Gene gesichert hatte. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.628 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.045 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.22,96 gehandelt, der Dollar zu 92,35 Rappen. Das Wetter: in der Nacht im Norden Schauer und Gewitter. Am Freitag im Osten und Süden einige Schauer, sonst wieder sonniger. Im Norden kühler bei bis zu 21, im Süden bis 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Debattieren statt sparen, der Bericht aus dem Bundeshaus. Dann,
it's very difficult to explain.
Was die amerikanischen Journalisten über die Lex USA denken. Schluss mit lustig, der Nikkei-Index bricht ein. Manchmal vermisst er seine Mutter, Khudr, 14 Jahre und eines von zehntausenden syrischen Straßenkindern, geflüchtet vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Libanon. Und schließlich, der US-Geheimdienst NSA hat eine eigene Autobahnausfahrt und ist eine kleine Stadt. Ein Expertenblick hinter die Kulissen und, wir bleiben beim Thema, Spionieren in Genf. Dafür gibt's Benimmregeln. Mit dem Sparen ist das so eine Sache. Der Bundesrat schlägt vor, jährlich 700 Millionen einzusparen. Das war ursprünglich auch ein Auftrag des Parlaments. Doch das bundesrätliche Sparpaket war im Nationalrat heute chancenlos. Nicht gespart wurde heute insbesondere beim Einsatz des ideologischen Holzhammers. Geraldine Eicher.
Die Krise im nahen Ausland hat Politikerinnen und Politiker alarmiert. Sie haben vor 1,5 Jahren den Bundesrat beauftragt, die Staatsaufgaben nach Verzichtbarem zu durchforsten. Das hat der Bundesrat getan. Das Ergebnis gefällt dem Nationalrat jetzt aber nicht mehr. Die SP verwies auf die satten Überschüsse der letzten Jahre. Wie das letzte Sparpaket COP sei das heutige Konsolidierungs- und Sparpaket namens CAP nicht nötig, sagt Margret Kiernan-Ellen.
Kopf war ein Flop, Kap geht bach ab.
Und falls doch ein Sparpaket nötig werde, dürfe nicht nur an den Ausgaben geschraubt werden, es müssten auch mehr Einnahmen beschlossen werden. Umgekehrt sieht es die SVP. Sie will noch mehr sparen. SP und SVP haben sich aus gegensätzlichen Motiven verbündet und die Sparbemühungen im Nationalrat auf Eis gelegt. Der Bundesrat soll neue Vorschläge ausarbeiten, denn so sei es kein Sparprogramm, sagt SVP-Nationalrat Christoph Blocher.
In der Bundesverwaltung, da hat es viel Speck, das kann ich Ihnen sagen. Sie können 20% wegnehmen und Sie bringen noch die gleichen Leistungen.
Unheiliger könne eine Allianz nicht sein, meinte CVP-Nationalrat Leo Müller. Mit dem Paktieren von SP und SVP riskiere die Linke, dass der Bundesrat am Schluss eine umfangreiche Sparübung beim Personal vorlege. Und die SVP nehme in Kauf, dass der Bundesrat am Schluss nicht nur weniger Ausgaben, sondern auch mehr Einnahmen wolle.
Es ist ein Auftrag, der ja nicht gut kommen kann. Auch wenn der Bundesrat ein neues Programm vorlegen soll, wird es ja wohl im Parlament widerscheiden, wenn der Auftrag derart widersprüchlich ist.
Ja, das Sparen ist des Politikers Sache nicht. Diese Erkenntnis ist Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf nicht neu. Sie hielt dem Nationalrat den Spiegel vor, verwies darauf, dass das Parlament sich leicht tut damit, Geld auszugeben, sei es für die Armee, die Bildung oder die Energiewende. Dass es sich aber schwer damit tut, dafür an anderen Orten zu sparen. Aber gespart werden müsse, wenn mehr ausgegeben werde. Es brauche das Sparpaket.
Alles andere ist ein Problem vor sich hinschieben, noch mehr Papiere zu produzieren und letztendlich auch keine tragfähigere Lösung zu haben.
Doch diese Ermahnung verhallte ungehört. Das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket macht eine Ehrenrunde im Bundesrat, bevor es allenfalls nach Runde 2 beerdigt wird. Es sei denn, es herrsche dann zumal eine Wirtschaftskrise in der Schweiz und das Parlament sei zum Sparen gezwungen.
In der Schweiz hat die sogenannte Lex USA einen politischen Tsunami entfacht. In den USA hingegen kaum einen Wellenschlag verursacht. Was also fangen die amerikanischen Journalisten hier in der Schweiz mit dem Bankenstreit an? Dominik Meyer.
Eintreten, Nicht-Eintreten, Ordnungsantrag, Dringlichkeitsklausel. Nicht nur das Vokabular zum Bankenstreit ist kompliziert, sondern auch das Prozedere im Parlament. Zum Haare raufen sei das für einen ausländischen Journalisten, sagt John Letzing, der Schweizer Korrespondent des Wall Street Journal.
It's very difficult to explain because it's a very sort of back and forth process.
Dieses Hin und Her im Parlament rund um die Lex USA sei schwer zu erklären, sagt Letzing. Zoe Schneeweiß teilt seine Sorgen. Die österreichisch-amerikanische Journalistin kümmert sich seit Tagen fast ausschließlich um den Bankenstreit im Auftrag der Nachrichtenagentur Bloomberg News.
Wir schreiben auf Englisch, wir müssen hier nicht bloß übersetzen, was gesagt wird, sondern auch sehr viel erklären.
Investoren und Finanzexperten sind die wichtigsten Abnehmer der Bloomberg-Nachrichten. Für sie ist der Bankenstreit wichtig, das langwierige helvetische Politprozedere aber sei dieser Kundschaft schwer zu vermitteln.
Internationale Investoren suchen vor allem Sicherheit. Hier das tröpfchenweise über mehrere Wochen verleitet nicht gerade zur Sicherheit.
Wenn man in den USA etwas wahrnehme von der Debatte, dann nur kleine Ausschnitte, sagt John Letzing vom Wall Street Journal. Dass der Schweizer Staat als Mittelsmann zwischen den USA und den Banken einspringen müsse, damit die Banken überhaupt Daten liefern dürfen an die USA, das gehe in den USA fast ganz unter.
This notion that the government needs to act as sort of a middleman between the domestic banks and the US. I think that sort of gets lost on the broader audience.
Doch genau dieser Aspekt, der in der US-Berichterstattung untergeht, schürt hier die Emotionen, dass der Staat ultimativ gezwungen wird, per Gesetz den Weg frei zu machen für einen Deal zwischen Banken und USA. Die Schweiz in Geiselhaft, das provoziert Widerstand und scharfe Worte. Zum Beispiel letzte Woche im Nationalratssaal spricht Thomas Eschi von der SVP.
Stehen wir zusammen, wenn es gilt, diesen Angriff auf unsere staatliche Souveränität abzuwehren. Und lassen wir uns nicht erpressen in diesen Zeiten des Umbruchs. Seien Sie standhaft.
Ein solcher pathetischer Appell sei eigentlich sehr amerikanisch, sagt Tony Genser. Der Amerikaner berichtet für World Radio Switzerland über die Schweiz.
Ich verstehe, was insbesondere die restlichen Parteien glauben oder sagen. Und ich glaube, dass viele Amerikaner das so auch verstehen können. Aber Fakt ist, dass die USA ein Superpower ist.
Zudem könne die Schweiz in der Sache nicht auf amerikanische Sympathie hoffen. Niemand verstehe es, wenn Schweizer Politiker das Bankgeheimnis und indirekt auch Steuerflucht verteidigen würden.
Aus einer amerikanischen Sicht, das ist strange zu hören. Und ich verstehe, weil ich Journalist in der Schweiz tätig bin, aber wir reden einander vorbei, sozusagen aus amerikanischen und schweizerischen Sicht, glaube ich.
Es seien spannende Zeiten für einen Amerikaner in der Schweiz, sagt Genser. Auch John Letzing findet das fast täglich, schreibt er im Wall Street Journal über die neuesten Entwicklungen. Er sei positiv überrascht, dass er als Amerikaner in der Schweiz nicht angefeindet werde angesichts dieser hitzigen Debatte.
To be honest, I'm a little surprised by that. In some ways, it's a pleasant surprise.
Vielleicht aber, sagt Letzing, würde er anti-amerikanische Ressentiment auch gar nicht bemerken bei dieser Höflichkeit hier in der Schweiz.
Der griechische Premier Samaras hat am Dienstag per Dekret und per Sofort die Schließung des staatlichen Radio- und Fernsehens ERT verfügt, pünktlich mit dem Eintreffen der EU-Troika. ERT beschäftigt rund 2700 Personen und kostet die Griechen jährlich 300 Millionen Euro. Der Sender soll verschlankt und neu gegründet werden. Ein drastischer und riskanter Schritt von Griechenlands Premier Samaras im Rahmen des Sparprogramms. Kakibali arbeitete in den 90er Jahren bei ERT und heute als freie Journalistin. Ich habe sie gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt heute Abend das staatliche Radio oder Fernsehen einschalte?
Man sieht schwarz. Total schwarz. Also wenn man Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 auf dem Fernsehgerät anschaltet, dann ist es schwarz. Aber es gibt eine Menge Internetseiten, die dieses Streikprogramm weitersenden.
Was war Ihr Gedanke, als Sie zum ersten Mal schwarz sahen?
Naja, normalerweise, das sieht man, wenn es einen Krieg gibt oder einen Putsch oder sowas. Das war ein sehr komisches Gefühl. Das letzte Mal, dass man schwarz gesehen hat in Griechenland, und zwar nur für ein paar Stunden, da übertreibe ich, das war, als die Kolonelle geputscht haben. Ich war 4 Jahre alt, 1967.
Warum hat das Premier Samaras gemacht?
Naja, das ist die 1-Million-Frage. Theoretisch hat er das gemacht, weil er sparen musste. Er musste unbedingt Leute entlassen, weil er sollte bis Ende des Monats 4000 Staatsbedienstete entlassen. Er hat all die Monate nicht herausgefunden, wo er entlassen konnte, und dann auf einmal macht er einen Staatsladen dicht. Oder der musste auch zeigen, auch gegenüber der Troika und gegenüber der Kreditgeber im Ausland, dass er stark genug ist, um sich durchzusetzen. Oder er wollte, dass man schnell vergisst, dass die größte Privatisierung, die er vorhatte, vor 3 Tagen geplatzt hat.
Welche war das?
Das war der Gasanbieter in Griechenland, der eigentlich fast verkauft war beim Gazprom, bei den Russen. Nur die letzte Sekunde, die haben gesagt, nee, wir interessieren uns nicht.
Jetzt ist das doch ein sehr drastischer Schritt. Das sieht jeder, wenn er den Fernseher einschaltet. Ist es auch politisch ein geschickter Schritt?
Es ist ein sehr, sehr großes Risiko. Ich meine, das kann man nur sagen, wenn die Geschichte zu Ende geht. Aber das ist das größte Risiko, das eine griechische Regierung auf sich nehmen konnte. Weil erstens alle Parteien, außer dass eine der 3 Regierungsparteien, damit nicht einverstanden sind. Zweitens, zum ersten Mal die Leute, die das staatliche Fernsehen nie geschätzt haben, die sagen, okay, das reicht, es gibt eine Grenze, wie man regieren kann. Also man kann nicht von heute auf morgen in 3 Stunden sagen, nee, wir schalten ab. Und zwar ohne, dass das Parlament mitbestimmt hat, also per Dekret. Aber wenn es klappt, dann ist der Premierminister nach diesem Abenteuer stärker als zuvor.
Wie ist eigentlich die Stellung des staatlichen Rundfunks in Griechenland? War das ein sehr beliebtes Programm oder haben die Menschen auch einfach private Sender geschaut?
Naja, es war nicht beliebt, aber trotzdem gibt es riesige Proteste. Und zwar eher wegen der ganzen Prozedur und weniger wegen des Senders an sich. Also heute gibt es einen Generalstreik dafür. Heute streiken alle Journalisten dafür, auch die Konkurrenten vom privaten Fernsehen und privatem Radio und von den Zeitungen. Und das ist die eine Seite, die politische Seite. Die andere Seite ist, das staatliche Fernsehen war der einzige Radio und Fernsehen in Griechenland, der für alle was gesendet hat. Für meine Oma, für die ganz kleinen Kinder, für diejenigen, die klassische Musik lieben, für diejenigen, die Kirchensendungen sehen wollen oder irgendeine Dokumentarfilm über Pinguine. Also auch anspruchsvolle Sendungen, Büchersendungen, Sendungen, die nicht viele Leute sich ansehen, aber trotzdem sonst niemand anbietet.
Wenn ich jetzt aber Premier Samaras wäre, dann fände ich den Generalstreik der Medien gut, weil dann berichtet niemand über diese Aktion. Der Protest artikuliert sich gar nicht.
Weil die Straßen voll sind in den 3 Großstädten mit Demos und Konzerte, die 2-mal pro Tag stattfinden vor den Zentralen der Fernsehsender, die glücklicherweise in der Stadtmitte also von Athen und Saloniki und Patras sind. Also da sieht man, die sind nicht irgendwo weg vom am Rande der Stadt. Und weil die Online-Medien eigentlich nur darüber berichten und weil die Leute, die normalerweise zu Hause sind, also die viele Rentner und die 1,5 Millionen Arbeitslose nicht sehen können, trotzdem wirkt das.
Aber Sie würden auch sagen, der staatliche Rundfunk, Radio und Fernsehen war zu groß, zu aufgebläht. Man hätte ihn irgendwie reformieren müssen.
Allerdings. Darum sage ich, das Problem war eher die Prozedur und weniger die Geschichte. Also man weint nicht unbedingt, die 3000 Leute nach ihren Job verlieren werden. Es ist schrecklich, aber die sind ein Teilchen von diesen 1,5 Millionen Arbeitslosen. Und natürlich war es sehr aufgeblasen. Nur diejenigen, die das so gemacht haben, die regieren immer noch. Der zuständige Minister, der den Schalter zugedreht hat, ist genau derjenige, der bis vor 3 Wochen noch mehr Leute angestellt hat. Also man glaubt nicht, dass beim neuen Sender, der irgendwann mal wieder erscheint, weil jedes Land braucht doch einen öffentlich-rechtlichen Sender, die Situation sich verbessern.
Kaki Bali hat in den 90er Jahren bei ERT gearbeitet und ist heute freie Journalistin. Die Hochstimmung an der japanischen Börse ist verflogen. Der Leitindex Nikkei ist heute um 6% abgesackt. Seit dem Jahreshoch von Ende Mai kam die Börse sogar um 20% nach. Warum? Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Der Höhenflug des Nikkei war von kurzer Dauer. Der Index ist wieder dort, wo er war, bevor die japanische Notenbank Anfang April ihre Geldschleusen weit geöffnet hat. Das billige Notenbankgeld sorgte für ein Stimmungshoch an der Aktienbörse. Der Nikkei erklomm neue Rekorde. Doch inzwischen büßte er sämtliche Gewinne wieder ein. Verluste auf ansehnlichem Niveau zwar, denn die japanische Börse legte seit vergangenem Herbst um mehr als 80% zu. Dennoch wiegt die jüngste Korrektur schwer. Schuld ist der Yen, der wieder deutlich stärker wurde. Er ist heute wieder etwa so viel wert wie vor der Öffnung der Geldschleusen. Damit ist der kurzzeitige Wettbewerbsvorteil der japanischen Exportindustrie dahin. Die Unternehmen sind weniger konkurrenzfähig auf den internationalen Märkten, ihre Gewinnaussichten schwinden. Der steigende Wert des Yens und die Kursverluste an der Aktienbörse legen den Schluss nahe, dass die Wirkung der beispiellosen Geldschwemme bereits wieder verpufft sein könnte. Mit dieser expansiven Geldpolitik sollte die daniederliegende japanische Wirtschaft angeschoben werden. Doch bereits ist die Rede von einem Strohfeuer. Verflogen scheint die anfängliche Euphorie über die Abenomics, die nach Japans Ministerpräsident Abe benannte Wirtschaftspolitik des billigen Notenbankgeldes und der teuren Konjunkturprogramme, trotz rekordhoher Staatsschulden. Zwar ist es noch zu früh, um die Wirkung der Abenomics seriös zu beurteilen, doch viele Investoren haben bereits die Geduld verloren. Sie äußern sich enttäuscht über die Wirtschaftspolitik von Premier Abe. Für sie ist klar, eine expansive Geldpolitik allein reicht nicht aus, um das Land aus seiner Dauermisere zu führen. Verkrustete Strukturen hemmen die Wirtschaft, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Wie er das ändern will, hat Ministerpräsident Abe bisher noch nicht überzeugend darlegen können.
Die Hochwasserpegel in Deutschland sinken allmählich, verlagern sich nach Norden. Dafür steigt im Südosten der Pegel vieler Fragen. Wer zahlt die Milliardenschäden? Wie sich besser schützen, nachdem die letzte Jahrhundertflut nur gerade 11 Jahre zurückliegt? Kasper Selk.
Die ICE-Bahnstrecke von Berlin nach Hannover wird seit Montag nicht mehr befahren. Ungefähr in der Mitte der Strecke liegt heute ein See, doppelt so groß wie der Bodensee. An 2 Stellen haben dort die Elbdämme nicht mehr gehalten. Das ganze riesige flache Land wurde überflutet von der braunen Brühe. Zehntausende mussten evakuiert werden. Und wenn sie in einigen Tagen zurückkehren können, wird es ihnen ergehen wie dieser Frau in Sachsen, als sie ihr verschlammtes Haus wieder betreten durfte.
Wenn man das so sieht, da kommt einem schon das große Grauen an.
Was man ein Leben lang aufgebaut, gepflegt hat, das Haus, der Garten ist gefüllt, überdeckt von einer braunen, schlammigen Masse. Und wenn die, wie vielerorts, nach Öl stinkt, weiß man, das war's, da ist kaum mehr was zu machen. Tausende erleben dieses Schicksal und sie fragen sich, weshalb man denn nach der letzten Jahrhundertflut nichts unternommen habe. Ein Bürger, der im sächsischen Rochlitz am Rand des Wassers steht, das sein Dorf überflutet hat, schüttelt resigniert den Kopf.
Der Damm, der hier gebrochen ist, da ist schon 2002 fast gebrochen, 2010, 2011 fast gebrochen. Wenn man bedenkt, 2002 bis 2013 sind 11 Jahre.
Da hätte man doch was machen können, müssen. Ja sicher, aber, sagen die Verantwortlichen, Dämme ausbauen, Rückhaltewände aufbauen, das gehe in einer Demokratie nicht von heute auf morgen. Der Verantwortliche der sächsischen Regierung sagte zur Lage in Grimme, das ebenfalls wieder überflutet wurde, obwohl man die Hochwasserbekämpfung dort schon lange in Angriff genommen hatte.
Wir hatten nach der Genehmigung noch etliche Klagen. Wir hatten Bürgerproteste und das hat Zeit gekostet.
Bürgerproteste gegen Dämme, die das Stadtbild verschandeln. In wichtigen Punkten sind sich aber alle Beteiligten einig heute. Zum einen ist das Jahrhunderthochwasser von 2002 offensichtlich nicht ein einmaliges Ereignis in einem Jahrhundert gewesen, sondern etwas, womit man jetzt offenbar immer wieder rechnen muss. Die jetzige Flut war in weiten Gebieten höher als diejenige von 2002. Deswegen ist auch klar, dass noch mehr zum Schutz von Hab und Gut getan werden muss. Dabei soll, auch darin ist man sich einig, die sogenannte ökologische Hochwasserbekämpfung Vorrang haben. Dass man also den Flüssen wieder Ausläufe, Überlaufgebiete schafft, damit sie, wenn es wieder losgeht, in die Breite ausufern können und nicht mit Pegelhöhen von 8, 9, 10 Metern daherkommen, wo 2 Meter üblich sind. Nur, da redet man von riesigen Flächen Landes, das jemand gehört. Das kann man nicht einfach von heute auf morgen zur Flutung freigeben. Und wenn dann halt doch Dämme aufgebaut werden sollen, dann dauert das eben auch. Und das eine Bundesland setzt die Priorität hier, das andere dort. Was in einigen Fällen zur Folge hatte, dass der Damm links eines Grenzflusses hoch genug war, aber derjenige rechts noch nicht. Das drängendste Problem der Politiker jetzt im Wahlkampf ist aber der Umgang mit den Schäden. Die Betroffenen sind Wähler und sie erwarten Abhilfe. Zwischen 4 und 8 Milliarden soll die Schadenshöhe betragen, welche allein auf den Staat zukommen. Kanzlerin Angela Merkel hat sich heute mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer zusammengesetzt und über diese Hilfe entschieden.
Wir haben heute beschlossen, einen nationalen Fonds in Höhe von 8 Milliarden Euro einzurichten, der zur Hälfte durch Bund und zur anderen Hälfte durch die Länder finanziert wird.
Ebenso sei beschlossen worden, die Bestimmungen über den Bau von Hochwasserschutzmaßnahmen so zu ändern, dass solche Bauten jetzt schneller erstellt werden könnten. Was aber offensichtlich noch nicht geklärt ist, die Frage, wie Bund und Länder diese ganzen Maßnahmen finanzieren sollen. Hier stehen mit den Schuldenbremsen auf allen Ebenen Dämme, über die man gerne hinwegkäme.
Und damit ist es 18.28 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit dem traurigen Kuder, einem syrischen Straßenkind, dem NSA-Experten James Bamford und dem Knigge für Spione in Genf. Der Krieg trifft immer auch die Kleinsten und Schwächsten, die Kinder. 50 bis 80.000 sind aus dem syrischen Bürgerkrieg nach Libanon geflohen, leben in leeren Häusern, verkaufen Blumen, vermissen die Eltern und manche schaffen es ins Haus der Hoffnung, wie Khudr. Die Reportage von Björn Blaschke.
Hamra, die berühmteste Shopping- und Flaniermeile in Libanons Hauptstadt Beirut. Wer hierher kommt, hat Geld oder nichts. So wie die vielen Straßenkinder, die allabendlich in der Hamra Blumen oder Kaugummis zum Verkauf bieten, Schuhe putzen oder Windschutzscheiben. Alle haben sie Angst, Mikrofoninterviews zu geben, denn keiner von ihnen möchte erkannt werden. Die meisten sind illegal in Libanon, vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. So wie Khudr. Aus Aleppo bin ich. Ich bin schon lange hier. 6 Monate ungefähr. Gekommen bin ich wegen Arbeit. Ich bin jeden Tag aus Syrien gekommen, mit anderen Kindern. Wir haben Blumen verkauft. Eine ganze Zeit lang ging das so. Dann haben wir entschieden zu bleiben, wegen des Krieges. Wir sind nach Beirut gegangen. Wir haben in einem leerstehenden Gebäude geschlafen. Khudr sagt, dass er 14 Jahre alt ist. Seiner Größe und Stimme nach passt das. Nur sein Gesicht, es ist irgendwie noch jungenhaft, hat aber gleichzeitig schon die Züge eines Erwachsenen, der schon viele Härten durchlebt hat. Wir hatten aus Syrien Geld mitgebracht. Davon haben wir Blumen gekauft, um sie in Hamra zu verkaufen. Ich, ein Cousin und noch einer. Und 10 Tage, nachdem wir gekommen waren, haben sie uns aufgegriffen. Nach 10 Tagen oder so. Ein Jugendrichter veranlasste, Khudr im Beit Raja unterzubringen, im Haus der Hoffnung. Die Einrichtung, etwas nördlich von Beirut gelegen, ist das einzige Jugenderziehungsheim des Landes. Mahat Habaran, der Direktor. Wenn sie hierher kommen, sind sie dreckig, hungrig. Manchmal kommen Kinder ohne Schuhe und halbnackt. Wir kümmern uns dann von A bis Z um sie. Sie werden untersucht, bekommen etwas zu essen und Kleidung. Alles, was ein Kind haben sollte. Dazu zählt auch Schulunterricht. Wobei viele, die im Haus der Hoffnung unterkommen, überhaupt erst einmal das Alphabet lernen müssen. und Gemeinschaftssinn. Manche Kinder haben extreme Gewalt erlebt. Im Bürgerkrieg in Syrien, in der eigenen Familie, auf den Straßen Libanons. Kaum eines von ihnen, das nicht sexuell missbraucht wurde. Ehrenamtlich kümmern sich Psychiater und Psychotherapeuten um sie. Auch drei Lehrer sowie drei Heimväter und Mütter sind vorrangig damit beschäftigt, den Kindern Teamgeist und Sozialsinn beizubringen, mit einfachsten Maßnahmen. Die Kinder spielen Fußball oder singen zusammen. Für Kinder und Jugendliche wie den 14-jährigen Khudr aus Aleppo ist das alles Glück im Unglück. Immerhin haben sie einen Platz in dem Erziehungsheim bekommen. Wir haben zwischen 50.000 und 80.000 Straßenkinder in Libanon. In der Mehrheit sind es Syrer, sie sind geflohen. Direktor Tabaran spricht dabei sowohl von Kindern, die mit ihren Eltern geflohen sind und von denen auf die Straße geschickt werden, als auch von Kindern wie Khudr, die allein nach Libanon gekommen sind. So oder so, viele Tausende sind es im ganzen Land. Da bräuchte Maher Tabaran eine ganze Stadt, wenn er sie alle aufnehmen wollte. Und viel, viel Geld. Das libanesische Sozialministerium zahlt dem Haus der Hoffnung aber lediglich eine Beihilfe für 70 Kinder. Die jüngsten sind anderthalb Jahre alt, die ältesten 18. Der Vater des 14-jährigen Khudr, der der turkmenischen Minderheit in Syrien angehört, ist vor einigen Jahren verstorben. Seine Mutter wohnt mit einem kleineren Sohn im syrischen Aleppo. Khudr ist froh, dass er im Haus der Hoffnung untergekommen ist und trotzdem überkommt ihn manchmal Sehnsucht. Ich bin traurig. Ich kann nicht mit meiner Mutter am Telefon sprechen. Das Telefon funktioniert nicht mehr in Syrien. Aber manchmal fragst du dich schon, wo ist meine Mama? Ja.
Aus Beirut, ARD-Korrespondent Björn Blaschke. Never say anything, sagt niemals auch nur irgendetwas, dafür stehen die Initialen des US-Geheimdienstes NSA, so die Humoristen. Und von denen gibt es zurzeit nicht so viele innerhalb der NSA, weil die Behörde durch eine gigantische Überwachungsaktion ins Schussfeld der Kritik geraten ist. James Bamford hat mehrere Bestseller über Nachrichtendienste in den USA geschrieben. Isabel Jacobi, Redaktionsleiterin des Echo der Zeit, hat mit ihm gesprochen.
James Bamford ist das Prisma-Datensammelprogramm der NSA Ihrer Meinung nach legal?
Meiner Meinung nach, nein. Die Behörden dürfen zwar gemäß Überwachungsgesetz von Unternehmen gewisse Geschäftsinformationen verlangen, aber gleich von allen Amerikanern die Verbindungsdaten ihrer Telefonate sammeln, das übersteigt eindeutig das, was erlaubt ist.
Wenn wir die Geschichte der NSA anschauen, aber auch anderer Nachrichtendienste in den USA wie die des FBI, haben sich diese Dienste denn je an das Gesetz gehalten?
It seems like it was obeying the law from 1978 until 2001.
Es scheint, als hätten die Sicherheitsbehörden die Gesetze zwischen 1978 und 2001 befolgt. Vorher hatte die NSA eine lange Geschichte von illegalen Abhöraktionen. Erst als George Bush nach dem 11. September entschied, die Gesetze und die zuständigen Gerichte zu unterlaufen, erst da geriet das Ganze wieder außer Kontrolle. Sie machten aus dem Überwachungsgesetz FISA einen Blankoscheck, mit dem sie machen konnten, was sie wollten.
Die NSA begann als kleine Einheit in den 50er Jahren. Heute ist es ein gigantischer Komplex mit mehreren 10.000 Angestellten. Wie konnte der Dienst so anwachsen?
Die NSA ist proportional gewachsen mit dem Aufkommen von Telekommunikationsangeboten in den USA. Die NSA war klein, als die Menschen nur mit dem Telefon kommunizierten oder vielleicht mal ein Telegramm verschickten. Sie überwachten vor allem die Kommunikation, die aus Russland kam, Hochfrequenzsignale. Das war alles aber nicht sehr ausgeklügelt. Alles änderte sich zu Beginn der 90er Jahre nach dem Kalten Krieg. Die Technologie veränderte sich schlagartig. Computer wurden kleiner, das Internet wuchs an. Immer mehr Menschen erhielten Zugang zum Internet. Die Telekomunternehmen wechselten von Satellitenkommunikation auf Glasfaser und Unterseekabel. Plötzlich hatte die NSA viel mehr Daten zur Verfügung, schon nur, wenn sie eine Antenne irgendwo aufstellte oder ein Datenkabel anzapfte.
Wieso ist die NSA eigentlich in Fort Meade, Maryland, angesiedelt mit einer eigenen Autobahnausfahrt?
Die Behörden haben die NSA in der Mitte der 50er Jahre dort installiert, weil sie den Dienst nicht in Washington selbst wollten, aber doch nicht so weit weg. In Fort Meade gab es damals schon eine große Armeebasis. So konnte der Dienst auch gut beschützt werden.
Heute ist es eine riesige Anlage. Weiß jemand, was dort versteckt ist?
Ich war ein paar Mal dort. Das ist eine eigentliche Stadt, 50 oder mehr Gebäude. Es gibt dort eine eigene Polizeieinheit, eine Feuerwehr, eine Post, die verträgt täglich 70.000 Briefe und Pakete. Die Angestellten dort haben drei Aufgaben. Sie müssen Kommunikationskanäle anzapfen. Zweitens müssen sie fremde Verschlüsselungscodes brechen. Und sie müssen auch die amerikanische Verschlüsselungstechnologie verbessern.
Die NSA verarbeitet riesige Datenmengen. Und die britische Zeitung The Guardian spricht in diesem Zusammenhang von einem Programm, das heißt der grenzenlose Informant. Kennen Sie dieses Programm?
Ich weiß nicht mehr über dieses Programm, aber ich weiß, wie sie die Daten aufbereiten. Sie benutzen Supercomputer, um in den riesigen Datenmengen Verbindungen herzustellen zwischen den Menschen. Wer ruft wen an? Wer hat Verbindungen mit wem? So zeichnen sie Netzwerke zwischen Personen, die die NSA als Aufklärungsziel erklärt hat. Personen, über die der Dienst mehr erfahren will oder noch nichts weiß.
Was ist Ihr Eindruck, James Bamford? Leben wir bereits in einer George Orwell-Welt, also in einer Welt, wo man völlig überwacht wird?
Bis zu einem gewissen Grade haben wir in Bezug auf technische Möglichkeiten George Orwell bereits hinter uns gelassen. Die offene Frage bleibt, werden wir auch irgendeinmal in einem totalitären Staat leben, so wie es Orwell definiert hat. Bei ihm wird ja der Überwachungsstaat zum totalitären Staat. Meine Hoffnung ist, mit dem Aufdecken dieses Überwachungsprogramms, dass es Änderungen gibt, dass wir nicht weiter in diese Richtung gehen. Es ist beängstigend, dass die Regierung diese Dinge im Geheimen tut.
Aber die Menschen heute legen ihre Daten ja freiwillig offen. Können Sie erklären, warum die meisten gegenüber dem Datenschutz so gleichgültig sind?
Das gehört hier in den USA zur menschlichen Natur. Die Menschen glauben, die Regierung handle nur im Guten. Etwas Schlechtes könne nicht passieren. Es ist ein Fehler zu glauben, die Regierung handle im besten Interesse aller. Wir hatten Richard Nixon, George Bush. Wir hatten Präsidenten, Abgeordnete, die Kriege begannen, die sie nicht hätten starten sollen. Viele Leute sind sehr naiv.
Autor James Bamford im Gespräch mit Isabel Jacobi. Der neutrale Boden der Schweiz war immer auch ein guter Nährboden für Spionage gegen die Schweiz, aber vor allem auch gegen Dritte. Insbesondere insofern passt der Einsatz von Edward Snowden in Genf, dem Amerikaner, der die gigantischen Datenprogramme des US-Geheimdienstes NSA publik gemacht hat, gut ins Bild. Was genau seine Tätigkeiten waren, weiß man noch nicht, aber dass Genf auch noch heute geradezu ein Hub für Spione ist, kann unser Westschweizer Korrespondent illustrieren. Thomas Guterson.
Spione gehören zum Genfer Inventar wie Bankiers, Geschäftsfrauen und Kebabverkäufer. Wenn einer auffliege oder sich als Whistleblower neu definiere, sei die Öffentlichkeit zwar schockiert, doch hinter den diplomatischen Kulissen sei das kein Grund zur Überraschung, erklärt Daniel Warner, schweizerisch-amerikanischer Politologe.
When people find out about it, they're shocked. But if you think about it behind the scenes, you're not as surprised as you are on the initial reaction.
Genf ist Sitz von über 20 internationalen Organisationen und mehr als 150 ausländischen Vertretungen. Da ist der Austausch von Informationen sehr hoch und das zieht auch Leute an, die mithören. Dabei geht es nicht primär um Informationen über die Schweiz, sondern eben von den anderen Ländern und den UNO-Organisationen selbst, erklärt Lucius Vasescher, ehemaliger Handelsdiplomat der Schweiz.
Dazu kommt der Finanzplatz Genf, der auch nicht zu vernachlässigen ist, und das Tätigkeitsfeld von zahlreichen multinationalen Unternehmen, die entweder ihren Hauptsitz oder ihre europäische Niederlassung hier in Genf haben.
Der Mix macht es also aus. Und gerade die Genfer Finanz- und Wirtschaftssektoren sind für Agenten besonders attraktiv, meint Alexandre Vautravert, Sicherheitsexperte an der privaten Genfer Webster University.
Il y a un excellent ouvrage de Jean-Jacques Cécile qui dit depuis la fin de la guerre froide aujourd'hui 80% des activités des principaux services de renseignement touchent des questions économiques.
Heute mache die Wirtschaftsspionage 80% der Arbeit der Geheimdienste aus. Dass man als Diplomat ins Visier der Geheimdienste gerät, sei ein Berufsrisiko, meint François Nordmann, ehemaliger UNO-Diplomat der Schweiz.
Das ist ein Risiko du métier, ein Risiko professionell.
Und darauf müsse man vorbereitet sein. Wissen, was man am Telefon sagen darf und was nicht, sich besser persönlich treffen. Erfahrungen mit Spionen hat François Nordmann mehrere Male gemacht in seiner Karriere.
Une fois simplement, j'habitais dans un immeuble à Paris avec un espion est-allemand à l'étage supérieur.
In Paris sei damals sein Nachbar ein ostdeutscher Spion gewesen. Das erfuhr Nordmann, als der Mann aufflog und von ihm in der Zeitung zu lesen war. Kontakte zu ihm habe er aber keine gepflegt. Auch Lucius Wasescher kam als junger Diplomat mit Spionen in Berührung.
Das war anfangs der 80er Jahre. Da hatten die Bulgaren einen Mann für alles auf der Mission. Der war immer sehr besorgt, den Gästen das Gepäck abzunehmen und vielsprachig. Und da wussten wir alle, das ist der Mann des Geheimdienstes.
Bei Verdachtsfällen denunziert der Diplomat solche Personen nicht, da häufig die Beweise fehlen und das zu argen Unstimmigkeiten zwischen den Ländern führen kann. Doch man meide sie einfach in gut diplomatischer Manier.
On évite le contact, enfin. On essaye de, ou alors on ne lui dit plus rien, si on a vraiment un soupçon.
Wer spioniert, befindet sich per Definition im illegalen Rahmen. Deswegen nütze eine härtere Gesetzgebung wenig, ist Nordmann überzeugt. Dennoch gibt es unausgesprochene Spielregeln der Spionage, erklärt Daniel Warner, früherer Professor am Graduate Institute für internationale Beziehungen.
There are unspoken customary rules about behavior. There are certain things that are done, other things perhaps beyond the limit. And there is always a limit about not what's legal, because most of intelligence and spying work is illegal.
Die Agenten bewegen sich zwar meist im illegalen Bereich, wenn sie aber diese Spielregeln befolgen, haben sie nichts zu befürchten. Die Hauptspielregel ist wahrscheinlich nicht auffallen. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass Spione wie Edward Snowden in Genf arbeiten. Im Gegenteil, die Ex-Diplomaten gehen davon aus, dass auch heute wieder in Genf Spione Daten gesammelt haben. Lucius Wasescher.
Die großen Missionen haben sicher einige Leute, die auch die Informationsbedürfnisse anderer Ministerien erfüllen, insbesondere auch der Sicherheitsdienste in ihren Hauptstädten.
In der chinesischen Mission in Genf oder in der amerikanischen arbeiten jeweils über 100 Personen. Wenn da der eine oder andere Geheimagent darunter ist, erstaunt das Lucius Wasescher nicht, wie er sagt. Genf war und ist ein attraktiver Spionagehub. Und auch wenn es ihn nicht sonderlich reizt, sagt Politologe Warner, wäre er ein Agent, ginge ihm die Arbeit in Genf sicherlich nicht aus.
It would perhaps not be the highest place on my agenda, but I could certainly keep myself busy while I was here.
Thomas Guterson, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi für die Nachrichten auf Fra Galati. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.